Domradio Musica.
Heute mit Matthias Frieber, Mikrofon. Schönen guten Abend. Heute erwartet Sie hier ein besonderer Abend, ein Musikerspezial. Das ist Musik aus der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Eine Improvisation zum Einzug am Palmsonntag vor gut zwei Wochen. Einen Tag später dann war es für viele ein schmerzlicher, ein vor allem unbegreiflicher Anblick, als am Montag der Karwoche der Dachstuhl der Kathedrale lichterloh brannte. Als Olivier Latry, der Titularorganist der Kirche, dort improvisierte am Palmsonntag, hat er mit Sicherheit nicht daran gedacht, dass schon einen Abend später die Sorge auf der ganzen Welt groß sein wird und der Schock und das Entsetzen über die Kathedrale. Noch in der Nacht gab es dann leichte Entwarnung. Die Struktur der Kirche wird zu retten sein. Heute Abend in unserer Spezialsendung geht es vor allem um die Musik der Kathedrale. Viele denken dabei sofort an die große und weltberühmte Orgel. Wir sprechen aber auch über die kleine Chororgel, über die Chormusik und über die Glocken. Und Stück für Stück wurde jetzt Gewissheit, dass es so etwas wie ein kleines Wunder ist. Die große Orgel ist relativ unbeschadet geblieben und wird gerettet werden können. Ansgar Weinhorst, Kantor aus Ratingen. Sie haben in Paris studiert. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass es ein Wunder ist? Guten Abend.
Guten Abend. Ich denke schon, es war wirklich bei dem Anblick, den man an dem Montagabend hat, zu befürchten, dass wirklich auch die Orgel großen Schaden nehmen würde, wenn man allein an dieses Inferno und die Hitzeentwicklung denkt. Und es war dann wirklich ein Wunder zu hören, dass die Orgel A unbeschadet ist und die Untersuchungen jetzt in der letzten Woche ergeben haben, dass wirklich in der ganzen Zeit des Brandes die Temperatur auf der Empore nicht mehr als 17 Grad war. Olivier Latry hat am letzten Freitag uns alle nochmal darüber unterrichtet und den Vergleich mit dem Buch Daniel und den Jüngling im Feuerofen herangezogen. Also man hat wirklich den Eindruck, diese Orgel hat dieses Inferno völlig unbeschadet. Nur ein paar Wassertropfen, glaube ich, auf einer 32-Fuß-Pfeife, das ist es.
Olivier Latry, einer der Titularorganisten von Notre Dame. Herr Wallnoss, Sie werden uns begleiten heute Abend durch diese Sendung, genau wie Jan-Henrik Stehens aus unserer Domradio-Redaktion Theologie. Jan-Henrik, was waren deine ersten Gedanken?
Ja, meine ersten Gedanken waren eigentlich die, ich wurde aus meiner Arbeit herausgerissen. Wir hatten zu Hause einen Wasserschaden gehabt, schon vor vielen, vielen Wochen, und ich war gerade dabei, das Arbeitszimmer wieder einzuräumen. Und plötzlich rief meine Frau aus dem Wohnzimmer: Notre Dame brennt. Ich so, was ist das denn? Und ja, damit war der Abend eigentlich gelaufen. Und ich habe...
Das ist so wie der Papst tritt zurück.
Ja, so ähnlich. Nur, dass man bei diesem Drama die ganze Zeit dabei war. Ich hatte die Live-Bilder laufen gehabt, denn... Ich dachte auch, also was in der Kathedrale war, das konnte man nicht sehen. Man sah nur, dass die Fenster dunkel blieben. Das ließ ein wenig hoffen. Aber wir waren ja auch bei einigen anderen Dingen, wie zum Beispiel den Glocken. Ich dachte nur, hoffentlich greift das Feuer nicht auf die Westtürme über. Zwischenzeitlich war ja der Nordturm am Brennen. Und da dachte ich, Hauptsache nicht der Südturm, wo der Emanuel drin hängt, die wertvollste Glocke. Der Dachreiter, der Vierungsturm, der war verloren. Und die drei Glocken, die darin hängen, die mussten wir leider verloren geben. Aber ich habe wirklich bis zuletzt noch gebangt und gesagt, hoffentlich bleiben die Westtürme verschont. Und damit dachte ich auch, so, wenn die Westtürme verschont bleiben, ist auch ein wenig Hoffnung da, dass die große Orgel auch einigermaßen unbeschadet davon kommen wird.
Über all das werden wir reden heute Abend in Domradio Musica. Jetzt aber erstmal ein bisschen Musik aus Notre Dame. Die steht natürlich heute bei uns auch im Mittelpunkt in dieser Sendung. Wir werden ausschließlich Musik aus der Pariser Kathedrale hören. Jetzt zum Beispiel Louis Vierne, Carillon de Westminster, gespielt von dem schon angesprochenen Olivier Latry. Olivier Latry an der Orgel von Notre Dame mit Louis Viennes Carillon de Westminster. Im Jahr 2015 gab es eine besondere Dokumentation beim deutsch-französischen Sender Arte zu sehen über die Orgel von Notre Dame. Hauptperson eben jener Olivier Latry, seit 1985 Titularorganist in Notre Dame. Und der sagte zu dieser Orgel:
Als ich mit 12 Jahren angefangen habe, Orgel zu spielen, hätte ich mir nie träumen lassen, eines Tages Organist hier in Notre Dame zu sein. Seit 30 Jahren ist es das pure Glück.
Ansgar Wallenhorst, hat er recht, ist es Glück, auf der Orgel zu spielen?
Absolut. Ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, als dieses Instrument eben zu erleben, auch mit dem Raum in einem totalen Einklang, in einer Symbiose, sowohl wenn man spielt, als auch wenn man es hört. Es ist wirklich das Glück, das pure Glück.
Wann haben Sie zum ersten Mal drauf gespielt?
Das war während des Unterrichts. Ich habe ja in Paris studiert, bei Olivier Latry, 1993, 1994. Und im Rahmen des Studiums bin ich dann auch zum ersten Mal spielend an diese Orgel gekommen.
Können Sie sich noch erinnern an das erste Mal an die große Orgel?
Es war unbeschreiblich. Es war ganz alleine mit der Improvisationsklasse dort an einem Abend und die Kathedrale am Abend. Das ist ja, was Olivier Latry auch immer sagt. Man kann noch so nach einem langen Arbeitstag müde und abgespannt dorthin kommen. Man stellt sich einen Moment hin und der Raum gibt einem so viel frische Energie. Und das war genau auch dieses Gefühl.
Das heißt, etwas, was man rational gar nicht messen kann.
Ich denke ja, es ist ein Raum mit einer unglaublichen Magie. Ob das jetzt in der Liturgie ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, man wird hineingesogen oder eben auch durch die Musik, es überträgt sich, es ist wirklich eine Symbiose von Klang und natürlich auch von dieser Theologie des Lichtes in der Kathedrale, wo sich eben diese wunderbare Fensterrose dann über der Orgel mit der Musik ja in einen wunderbaren Strom verbindet.
Jan-Henrik Stehens, auch bei uns aus der Domradio-Redaktion. Jan-Henrik, du hast es wahrscheinlich vor allen Dingen als Zuhörer erlebt, Notre Dame an der Orgel. Wie ist das? Welches Gefühl vermittelt sich jemandem, der das vielleicht vorher noch nicht erlebt hat?
Ja, als ich das erste Mal in Paris war, da war die große Orgel gerade ausgebaut. Das war diese 90er-Jahre-Restaurierung. Und da bin ich neugierig geworden. In der Zeit habe ich mich mit CDs über Wasser gehalten. Und dann kam 1996, die Orgel war wieder betriebsbereit und da habe ich die gehört im Rahmen der Vesper am Pfingstfest und es war schon unbeschreiblich, wie dieser Touristenstrom ruhig, aber hörbar eben um diesen Gottesdienst herumging, also man kann sagen wie so ein Strudel und innen drin war dann eben diese Vesper und die große Orgel war klanglich über allem, das hatte schon etwas Sphärisches und sie spielte zu Beginn auch gar nicht laut, also das, was man sonst so von diesen üblichen CDs von Notre Dame kannte, sondern eben eher normal, aber sie war präsent und gut, klar, am Schluss wurde dann kräftig aufgedreht. Aber das war schon was Besonderes für mich, Pfingsten 96.
Vergleichbar mit anderen Erlebnissen von Orgeln, die man kennengelernt hat, also auch die Kölner Domorgel kann relativ mächtig sein, wenn sie in voller Stärke dann am Ende eines großen Pontifikalamts gespielt wird.
Ja, in Köln ist es ja auch noch so, dass diese Orgel natürlich von ihren unterschiedlichen Ausstellungsorten lebt. Das ist in Paris etwas anders. Das heißt, diese ganze Wucht, die kommt aus dem Westen. In Köln sind da ja nur zwei Register, zwar zwei sehr starke, aber diese Orgel hat eben diese wahnsinnige Fernwirkung, wenn man eben in der Nähe der Vierung steht und dann wirklich aus dem Westen dieses Kraftpaket an Klang, vor allem mit diesen kräftigen Zungenregistern kommt. Das ist etwas, was sehr, sehr, sehr stark beeindruckt.
Ich würde sagen, das ist die perfekte Gelegenheit, jetzt mal so ein kräftiges Klangpaket sich anzuhören in Domradio Musiker heute am 1. Mai mit unserer Sondersendung. Jan-Henrik Stehens, was ist das Nächste, was auf unserem Programm steht?
Das ist eine Improvisation zum Ende der Vesper, zum Osterfest 1976, damals gespielt vom legendären Notre-Dame-Organisten Pierre Cochereau. Ich denke mal, auf den kommen wir sicherlich noch im Laufe der Sendung zu sprechen.
Ganz bestimmt. Pierre Cochereau an der Orgel von Notre Dame am Osterfest 1976. Lassen Sie uns über den Brand sprechen, 2019. Es war der 15. April, der Montag der Karwoche. Ansgar Wallenhorst, der Ratinger Kantor hier bei uns im Studio im Domradio und Jan-Henrik Stehens aus unserer Domradio-Redaktion Theologie. Sie haben schon gesagt, Ansgar Wallenhorst, es war ein Wunder. Welche Gedanken hatten Sie denn, als Sie davon gehört haben, Notre Dame brennt? Woran haben Sie konkret gedacht?
Also ich saß an meiner Orgel. Wir hatten gerade in der Karwoche die letzte Ausgabe von einer amtlichen Meditation, Geheimnisse des Glaubens. Ich hatte gerade die letzten Töne improvisiert und es kamen zwei Freunde und zeigten mir auf ihrem Smartphone diese Bilder. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und in den 10 Minuten, bis ich bei mir am Haus war, kriegte ich dann schon wieder die ersten Nachrichten aus Paris. Und die sagten, also der Vierungsturm ist gerade eingestürzt. Und es war eigentlich unfassbar, dann auch zu sehen. Wir haben den ganzen Abend zusammengesetzt. Und unser Pfarrer Daniel Schilling kam später hier aus Köln vom Oasentag dazu und war also auch wie paralysiert.
Ist immer am Montag der Karwoche, dass die Priester sich in Köln treffen und dann die Krisamesse mit der Ölweihe feiern.
Genau, hinterher bei diesem Treffen kam er eben auch die ersten Bilder dort und war wirklich fassungslos. Und mit dieser Schnelligkeit, wie sich der Brand dort durch den Dachstuhl durchgefressen hat, das war einfach ein Inferno.
Das heißt, da macht man sich dann auch Gedanken, dass man wahrscheinlich diese Kirche nur noch in Trümmern sehen wird, komplett?
Also in diesem Moment, ich war wirklich den Tränen nahe. Für mich ist Notre Dame wirklich ein Teil, möchte ich sagen, meiner Identität als Musiker, als Christ, als Europäer. Und ich habe wirklich gedacht, also das wird sein, dass die ganze Kathedrale verloren ist.
Wann haben Sie das erste Mal Hoffnung gehabt?
Das war, wir sind dann später noch eine Kleinigkeit essen gegangen um 11 Uhr. Und dann kam langsam über die Sender, die live dabei waren, die Botschaft eben auch der Feuerwehr, die Struktur ist gesichert. Und dann breitete sich so eine Hoffnung aus. Ich war aber noch immer sehr unruhig. Ich muss sagen, ich habe kein Auge zugetan. Und bis 4 Uhr eigentlich immer wieder die Bilder auch verfolgt. Und dann sah ich um 4 Uhr, der Brand ist gelöscht und man sah im Scheinwerferlicht von einigen Feuerwehrleuten, die die Türme dann inspizierten, dass auch die Rose hinter der Orgel völlig intakt war. Und da konnte ich einschlafen, weil ich gedacht habe, es besteht auch Hoffnung, dass die Orgel zu retten ist.
Hoffnung, dass die Orgel zu retten ist. Eigentlich ist so eine Orgel ja sehr sensibel und reagiert auf jegliche Einflüsse, auf Staub, natürlich auf Temperaturen, auf Wasser. Henrik Stehens, trotzdem hat es noch gedauert, bis man eine Warnung geben konnte. Wie war das? War dein erster Gedanke auch der meiner war? Eigentlich wird die Orgel verloren sein?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Denn tatsächlich, es ist nicht nur Feuer und Hitze, sondern auch das Löschwasser. Viel, viel Wasser kann viel Schaden anrichten. Und wenn so ein Löschwasser auch in so eine Orgel eindringt, dann ist da auch die Substanz gefährdet. Das ist überhaupt keine Frage. Zwischenzeitlich kam ja sogar die Nachricht, dass die meisten Feuerwehrleute im Innern der Kathedrale seien, um dort den Brand zu bekämpfen. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Hinter den Fenstern ist alles dunkel. Wir haben aber gesehen, dass natürlich einige Gewölbe eingestürzt waren, gerade im Bereich, wo der Vierungsturm stand, der offensichtlich mit seinem Einsturz dann eben dafür sorgte, dass die Gewölbe an einigen Stellen nachgegeben haben. Und meine Vermutung ist, dass dann alles dran gesetzt worden ist, um den Innenraum in irgendeiner Form wirklich so zu retten, dass jetzt nicht das, was runterkommt, auf die Innenausstattung übergreift. Und das ist ja zum Glück zum Großteil auch ausgeblieben.
Ja. Es gab ja auch die Meldung, dass direkt nach dem ersten Alarm quasi sich Feuerwehrleute darum gekümmert haben, Kunstwerke zu retten aus der Kathedrale, weil man eben Angst hatte, die Kathedrale ist verloren und man wollte wenigstens ein paar der Kunstschätze für die Zeit nach dem Brand sozusagen retten. War das auch schon ein Hoffnungszeichen, dass man die Kathedrale betreten konnte?
Also ich denke, es gab wirklich noch vor einem halben Jahr, wenn ich richtig informiert bin, eine große Übung der Feuerwehr. Man muss auch sagen, die Feuerwehr von Paris ist, glaube ich, eine der besten in der Welt, die wirklich unglaublich gut ausgestattet ist. Und man hat dort wirklich eine Liste gehabt, welche Kunstwerke sozusagen der Rangordnung nach zu retten sind.
Die Grüne Dornkrone wurde immer genannt.
Genau, es gab ja auch ein wirklich anrührendes Interview von dem Kaplan der Feuerwehr, dem Aumonier, und der berichtet hat, er ist also wirklich rein und in dieses Inferno hat als erstes das Allerheiligste aus dem Tabernakel geholt und hat die Dornkrone gerettet, diese beiden Sachen zuerst. Und die Feuerwehrleute haben dann wirklich Stück für Stück sozusagen dieser Rangliste nach Kunstwerke rausgeholt, rüber ins Rathaus geschafft. Und ich glaube, letzten Endes ist wirklich von den Kunstwerken auch alles gerettet worden. Und auch die großen Tableaus, die Bilder, die man in den Seitenschiffen hat, sind eben vom Feuer unberührt. Also die drin geblieben sind, sind, glaube ich, soweit ich gehört habe, auch nicht weiter beschädigt worden.
Und dann gab es am Morgen danach, am Dienstagmorgen, als es dann wieder hell wurde in Paris, dieses Bild von dem goldenen Kreuz im Hochchor, was quasi über den Trümmern strahlte. Was hat das in Ihnen ausgelöst?
Also ein unbeschreibliches Bild, auch eine Besonderheit von Notre Dame. Dieses Kreuz ist ja von Kardinal Lustiger durch einen zeitgenössischen Künstler, Couturier, dort aufgestellt worden. Und dieses leuchtende Kreuz über diesen fast trümmermäßigen Schichtungen von dem heruntergestürzten Dachstuhl, also das war zutiefst anrührend und man merkte auf einmal wirklich, wir sind hier mitten in der Karwoche. Das ist, was der Kaplan der Feuerwehr ja auch sagte, wir erleben sozusagen vom Aschermittwoch, nicht, du bist Staub und wirst zum Staub zurückkehren, bis zur Auferstehung jetzt en miniature, alles fast körperlich in der Kathedrale.
Dann kann man also froh sein, Henrik Stehens, wir hatten es gerade vom Löschwasser ja auch, dass die Pariser Feuerwehr so intelligent war, um nicht auf Donald Trump zu hören, der ein Löschflugzeug schicken wollte oder gedacht hätte, damit könnte man den Brand in 0,0 löschen, dann wäre wahrscheinlich von der Orgel und dem Rest der Kirche nicht mehr viel übrig.
Das steht zu befürchten. Also Wasser übt ja auch einen wahnsinnigen Druck aus und wir wissen ja auch, dass durch das Löschwasser sich ja auch die Steine vollgesogen haben und dadurch natürlich auch etwas viel, viel größeres Gewicht hatten und dass das natürlich auch für die Struktur und auch für die ganze tragende Substanz der Kathedrale nicht hätte ungefährlich sein können. Also das sicherlich, die Feuerwehr wusste schon, was sie da tat und ich denke mal, sie haben wirklich das Beste auch wirklich geleistet, um den Schaden so in Anführungsstrichen gering wie möglich zu halten. Aber Dachstuhl und Vierungsturm sind leider verloren.
Jetzt gab es dieses Gutachten, diese erste Untersuchung der Orgel und Sie haben es gerade schon angesprochen, Ansgar Wallenhorst, 17 Grad sei die Temperatur und sie sei nie mehr höher gewesen, nicht mal zur Hochzeit des Brandes. Es klingt für mich unvorstellbar.
Für mich eigentlich auch. Ich hatte mir auch wirklich die Szenario ausgemalt, wenn wirklich unten in der Kathedrale auch nur Teile des Dachstuhls runterfallen und dort brennen wir, die Temperatur ansteigen.
Man muss das dazu Blei sagen, soll ja 1000 Grad heiß gewesen sein.
Ja. Also und dann war natürlich auch wirklich die Vorstellung, die Zinnbleilegierung der Pfeifen hält dem nicht stand oder es gibt eben Deformation, was alles hätte sein können. Ich kann es mir nur insofern erklären, die Orgel in der Kathedrale ist ja sehr hoch. Ich glaube, die Scheitelhöhe von Notre Dame ist irgendwie bei, ich weiß was, 35, 36 Metern. Und die Orgel ist schon sehr, sehr hoch dort angesiedelt. Und dass dadurch wirklich immer die Entfernung zu dieser Feuersbrunst unten so stark war. Und natürlich auch die Löscharbeiten. Also die Feuerwehrleute sind ja auch wirklich unter Einsatz ihres Lebens dort rein, später mit Löschrobotern und haben versucht, wirklich alles, was runterfällt, sofort zu löschen. Ich hatte auch den Eindruck von den Bildern, dass auch selbst das Chorgestühl nur schwarz angerust ist, also nicht richtig gebrannt hat. Also man hat wirklich alles versucht, unten diesen Brand eben möglichst schnell auch wieder abzukühlen.
Und ich habe in einem der ersten Stellungnahmen von einem der Pariser Organisten gelesen, dass es eine Art Steinplatte gibt, die die Türme mit dem Hauptgewölbe verbindet und die quasi sich wie ein Zeltdach über die Orgel spannt, sodass das Löschwasser sowieso rechts und links dran vorbeigelaufen ist.
Das ist richtig, genau. Also das war auch meine Hoffnung, dass man natürlich weiß, die Orgel steht in diesem Teil zwischen den beiden Türmen, ist also nicht weiter vorkragend, sondern steht ja quasi in diesem Turmraum, wenn man so will, und ist dadurch natürlich extrem gut geschützt. Aber, wie gesagt, man weiß nie, wie die Statik eines solchen Gebäudes sich verhält. Man muss ja vorstellen, wenn das gesamte Dach, was ja ein Gewicht hat und auch natürlich für die Statik entscheidend ist, wenn das ganze Dach schon weg ist und eben diese Massen an Blei, an Löschwasser und an verkohlten Dachbalken auch auf den anderen Gewölben liegen, ist natürlich wirklich unabwägbar, was dann passieren könnte.
Ich will nochmal auf die 17 Grad zurückkommen. Heißt das, wenn man es etwas übertrieben oder überspitzt sagt, wahrscheinlich ist die Orgel nicht mal richtig verstimmt?
Das ist durchaus möglich. Das kannst du im Moment nicht sagen, weil es ist kein Strom da. Also auch die Mutmaßung über das, was jetzt mit der Elektrik und Elektronik ist, ist nur die, dass der Orgelbau gesagt hat, es ist nirgendwo was zu sehen, dass was Schaden genommen hat. Aber wahrscheinlich wird die Orgel jetzt super sauber gestimmt weiterspielen.
Deutlich schlimmer erwischt hat es die kleine Orgel, die Chororgel im Hochchor, Jan-Henrik Stehens. Kann man ungefähr abschätzen, was mit der ist?
Ja, da ist vor allem Löschwasser draufgekommen. Da wurde sehr, sehr viel gelöscht und ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich die ganze Mechanik, also die Laden, auf denen die Pfeifen stehen, dass da viel aufgequollen ist, dass da vermutlich erheblich mehr Aufwand betrieben werden muss, um diese Orgel wieder in einen spielbaren Zustand zu bringen. Aber zum Glück ist es die kleine Orgel und insofern wird der Aufwand eben nicht so hoch sein, wie als wenn es die große gewesen wäre.
Aber immerhin noch 2000 Pfeifen, glaube ich, oder? Ungefähr von der Größenordnung?
Ja, sie ist auch immer wieder vergrößert worden. Oh. Natürlich jetzt auch nicht die historische Substanz wie bei der Hauptorgel, aber ein Instrument, was natürlich jeden Tag bei der Liturgie spielt. Und die beiden Kollegen, die da sind, Yves Castagnier und Johann Wechsel, sind natürlich auch sehr traurig, dass ihr Instrument da eben auch so stark betroffen ist. Ja,
Henrik, du bist auch unser Glockenexperte hier im Domradio. Es stand ja auch zu befürchten, wir haben es ganz am Anfang der Sendung schon angesprochen, dass die beiden großen Westtürme, die ikonische Fassade von Notre Dame, dass die möglicherweise beschädigt werden oder sogar einstürzen konnten, was verhindert werden konnte. Was wäre uns da an Glockenkunst verloren gegangen?
Es wäre vor allem schade um die große Glocke gewesen. In Frankreich ist es so, was wir in Deutschland vor allem durch die Kriege verloren haben, ist in Frankreich durch die Französische Revolution verloren gegangen. Der große Glockenschatz von Notre Dame wurde zum Großteil in den Wirren in der Französischen Revolution vernichtet. Es wurden alle Glocken von den Türmen geholt und eingeschmolzen. Lediglich der Emmanuel, das ist die ganz große Glocke mit über 13 Tonnen Gewicht, eine der größten Glocken Frankreichs und auch eine der klangvollsten Glocken Europas. 1685 von drei lothringischen Gießern auf Befehl Ludwigs des 14. gegossen. Die hat als einzige Glocke wirklich die Französische Revolution überstanden. Wenn diese Glocke jetzt wirklich bei diesem Brand beschädigt oder eben sogar geschmolzen wäre, dann wäre uns da ein ganz, ganz großartiges Stück Glockengießerkunst aus der Zeit des 17. Jahrhunderts in Europa wirklich verloren gegangen. Und ich habe diese Glocke mehrfach gehört. Das hätte man so nicht einfach wieder 1:1 ersetzen können.
Vielleicht hören wir uns das einfach mal ganz kurz an. Du hast schon ein bisschen gesagt und ein bisschen erzählt über diese Glocke. Was haben wir da jetzt gerade gehört? Was zeichnet diesen Klang denn aus?
Diese Glocke hat für ihre Tontiefe ein enormes Gewicht. Das heißt, die Wandung, die Glockenwandung ist sehr dick. Das heißt, dieser Klang ist sehr durchdringend und sehr tragend. Als im 19. Jahrhundert die Kathedrale wiederhergestellt worden ist, hat man sich bemüht, zumindest für die verloren gegangenen Glocken ein wenig für Ersatz zu sorgen. Das heißt, man hat 4 kleinere Glocken neu gegossen, die allerdings eine völlig andere Konstruktion hatten und auch einen anderen musikalischen Aufbau, viel disharmonischer. Und man merkte, dass das Zusammenklang des großen Bourdons und des Nordturmgeläutes nicht so ganz harmonierte. Aber es war für lange, lange Zeit der prägende Klang von Notre Dame gewesen. Zur 850-Jahr-Feier von Notre Dame ist man dann hingegangen und hat gesagt, wir wollen zumindest in den Westtürmen das alte Klangbild einigermaßen wiederherstellen. Dann hat man also diese 4 Glocken aus dem 19. Jahrhundert aus den Türmen herausgeholt. Das geschah allerdings durchaus mit einer gewissen Auseinandersetzung. Sie sollten erst eingeschmolzen werden, dann ist das auf Gerichtsbeschluss verboten worden. Diese Glocken hat man dann neben der Kathedrale aufgestellt. Und es wurden dann neue Glocken von einer französischen Gießerei Cornille Avare und von der niederländischen Gießerei Eisbautz in Asten neu gegossen und in Anlehnung an das mittelalterliche Klangbild. Wir haben jetzt also etwas, was für Frankreich recht typisch ist, eine Tonleiter, eine richtige Tonleiter mit allen Halbtönen von 10 Glocken, von Fis in der kleinen Oktav bis zum As in der eingestrichenen Oktav. Und seit 2013 läutet also dieses Geläut wieder bis zum Brand. Und ich konnte mir dann 2013 zu Christi Himmelfahrt auch einen Eindruck vermitteln, wie dieses 10-stimmige Plenum aus den beiden Westtürmen bis zum Brand geklungen hat.
Ansgar Wallenhorst, wie geht's Ihnen, wenn Sie diese Glocken hören?
Es ist ein unbeschreiblicher Klang. Wir sind in Rating natürlich auch gut verwöhnt. Mit auch einem wunderbaren Geläut, mit 3 auch mittelalterlichen Glocken noch mit dabei. Aber es ist eben immer anrührend, in Paris das mitzuerleben. Ja.
Was nicht zu retten ist von den Glocken, das sind die Glocken, die im Dachreiter des Vierungsturms gehangen haben. Die sind unwiederbringlich verloren. Das sind welche von denen, die zu 850-Jahr-Feier nachgegossen wurden, richtig?
Nein, das nicht. Hier handelt es sich um 3 Glocken aus dem 19. Jahrhundert, die im Zuge dieses Aufbaus unter der Leitung von Viollet le Duc angeschafft worden sind. Das sind 3 Glocken gewesen, die nicht schwingend geläutet haben, sondern nur angeschlagen worden sind.
Und also wie beim Uhrschlag sozusagen.
Ja. So ähnlich genau, die allerdings durchaus auch zur Ankündigung von Gottesdiensten benutzt worden sind und auch im Zusammenhang mit dem Schlagwerk des Westturmgeläutes auch mitbenutzt worden sind. Das waren 3 Glocken, so ein G-Dur-Dreiklang gewesen. Aber da konnte man also auch sehen, weil als man die Bilder sah im Fernsehen, dieser Dachreiter am Glühen war, wie da auch eine Glocke mitten in dieser Glut hing und klar war, da ist nichts mehr zu retten.
Wird man die wieder ersetzen können, so wie sie sind?
Man wird moderne Glocken nachgießen und je nachdem, welche Verwendung die dann haben werden. Ich meine, es wäre um jede Glocke, die da jetzt Schaden genommen hätte, schade gewesen. Auch bei den neuen Glocken, weil das sehr schöne Instrumente sind. Aber vor allem der Emanuel, das wäre, glaube ich, ein harter Schlag gewesen. Und ich war mit einem Freund auch in Verbindung und wir dachten, welche sagen, Hauptsache der Südturm fängt kein Feuer, Hauptsache der Emanuel und übersteht das. Und man sah auch relativ früh schon, wie so ein Hubwagen von der Feuerwehr in den Südturm unterhalb des Glockengeschosses hineinspritzte. Wahrscheinlich haben die auch gedacht, da muss jetzt wirklich in erster Linie Wasser hin, dass da nichts passiert. Und was natürlich so einer Glocke auch Schaden anrichten kann, ist die starke Erhitzung durch den Brand und dann aber auch das zu rasche Abkühlen durch Löschwasser. Das kann die Metallstruktur eben nachhaltig schädigen und auch so eine Glocke unbrauchbar machen.
Aber prophylaktisches Löschwasser ist kein Problem?
Prophylaktisch, solange die Glocke nicht zu sehr erhitzt wird, ist das in Ordnung. Das heißt, die Metallstruktur ändert sich eben zum Nachteil, wenn eben die Erhitzung zu rasch ist, beziehungsweise das Abkühlen. Das ist so ähnlich wie eine Tasse oder ein Glas, was springt, wenn es zu sehr erhitzt ist und man versucht es durch Wasser abzukühlen. Kühlen, dann springt es und ähnlich passiert es auch bei einer Glocke.
Spricht ja dann auch dafür, Ansgar Wallenhorst, dass man nicht nur eine Liste hatte, sondern dass man auch Verständnis dafür hatte, was der Wert dieser Kathedrale ist.
Absolut. Ich glaube also, dass man wirklich sehr bedacht vorgegangen ist, auch als ich sah, wie an der Fensterrose dort operiert wurde, dass man jetzt nicht irgendwie versucht, da Löschwasser sozusagen irgendwie das Glas zerstört, um da reinzukommen, sondern man hat das wirklich mit ganz großem Sachverstand und ich denke auch mit einer ganz klaren Linie dort gemacht. Und man hört ja auch vom Erzbischof von Paris, dass er also auch wirklich ständig in Kontakt mit dem leitenden General war, der den ganzen Einsatz geleitet hat. Und ich glaube, dass man schon wirklich alles gegeben hat, um wirklich die Kunstschätze und aber auch die ganze Kathedrale zu retten.
Jan-Hendrik, lass uns noch darüber sprechen, was weiß man denn aktuell von den Schäden? Von der Orgel haben wir schon drüber gesprochen, da hat es ein paar Tropfen Löschwasser gegeben, euphemistisch gesagt ein paar Tropfen, vielleicht waren es auch ein paar mehr als ein paar Tropfen. Man sieht Staub auf ein paar Fotos, die man sehen kann aus der Kathedrale. Wie geht's denn den Glocken?
Nach allem, was ich mitbekommen habe, sollen die Glocken alle in Ordnung sein. Ich weiß allerdings nicht, wie intensiv sie geprüft worden sind, ob es jetzt nur eine äußerliche Augenscheinnahme ist. Probleme könnte es eventuell bei den Nordturmglocken geben, wo ja der Glockenstuhl auch gebrannt hat zum Teil. Man hat ja ein paar Mal gesehen, dass es im Nordturm gebrannt hat. Die Glocken selbst sind vermutlich erhitzt worden. Wie stark, wissen wir nicht. Es bleibt zu hoffen, dass alle Glocken in den Westtürmen soweit weiter zu verwenden sind. Ich sage jetzt mal so, man könnte in etwa damit leben, wenn es bei den Nordturmglocken von 2012, wenn da vielleicht das ein oder andere Instrument ersetzt werden muss. Das wäre aber, denke ich, noch einigermaßen hinnehmbar, denn diese Glocken sind zum Glück noch nicht so alt. Beim Emanuel wäre es eben ganz schlimm gewesen. Aber ich hoffe mal, dass alle 10 Glocken in den beiden Westtürmen soweit wieder verwendet werden können, wenn dann wieder alles steht.
Das Stichwort Glocken bringt uns nochmal zurück zur Orgel, Ansgar Wallenhorst. Diese Cavalier-Coll-Orgel hat ein besonderes Register, die hat ein Röhrenglockenspiel. Was ist das Besondere daran?
Das ist jetzt bei der letzten Renovierung auch im Zuge der 850-Jahrfeier der Kathedrale hinzugekommen ist. Also etwas, was im Prinzip ein bisschen ja auch von der amerikanischen Orgel herkommt. Und Olivier Latry hat das ja auch in dieser wunderbaren Arte-Produktion vorgestellt. Also es hat sozusagen nochmal den Bezug auch der Orgel zu den Glocken hergestellt.
Und wir haben ein Werk auch dabei, wo man diese Glocken hören kann. Es ist eine Aufnahme von Olivier Latry, den wir heute ein paar Mal hören werden, mit einem Bach-Werk.
Ja, es ist das Werk aus dem Orgelbüchlein Choral In dir ist Freude. Und Olivier Latry hat ja bei dieser CD auch gesagt, also in einem katholischen Gotteshaus, in einer katholischen Kathedrale sozusagen den Protestantismus Komponisten Bach zu feiern, das heißt auch mal wieder ein bisschen an der Orchestration zu schrauben. Und das hat er hier eben getan und dieses Werk sehr unkonventionell mit den Glocken uns vorgestellt.
Musik von Johann Sebastian Bach auf der Cavalier-Coll-Orgel gespielt, der Kathedrale Notre-Dame. Ansgar Wallenhorst, Sie haben in Paris studiert, haben Sie uns am Anfang unserer Sondersendung heute schon erzählt. Sie kennen die Orgel, haben Sie selbst gespielt. Ganz einfach gefragt, wie würden Sie Ihre Beziehung zu dieser Orgel definieren?
Ja, es ist wirklich ein bisschen ein Teil meiner musikalischen Identität. Ich war, glaube ich, 14, 15 Jahre alt, hat mir mein Improvisationslehrer eine Schallplatte geschenkt, so nach dem Motto, das eine kann ich dir beibringen, das nicht. Es war Pierre Cochereau mit dieser wirklich bis heute phänomenalen Symphonie, die er dort 1963 improvisiert hat, und den Versetten zur Vesper, also zwei wirklich, ja, emblematische Werke, profan, sakral, beides gegenübergestellt. Und ich war von dieser Musik, wie man so schön sagt, geflasht. Ich habe gedacht, also ein solches Instrument, wo man zwischenzeitlich gar nicht mehr merkt, ist es noch eine Orgel, ist es ein Orchester, rhythmisch, eine Verbindung von unglaublicher Kraft, aber auch Poesie, Finesse. Und das hat mich damals begeistert und immer wieder zu Notre Dame hingeführt, sodass es wirklich ein Teil, ja, auch meiner musikalischen Ästhetik ist.
Würden Sie so weit gehen und sagen, Sie haben die Melodie Ihres Lebens gefunden da?
Schon, den Klang meines Lebens und auch natürlich die Vielfältigkeit der Umsetzung. Notre Dame ist natürlich ein Instrument, das eine lange Zeit von Orgelbaugeschichte auch widerspiegelt. Es ist seit 1403 ein Instrument dort auf dieser Empore und es sind ja auch noch ganz historische Pfeifen heute mit in diesem Orgelkörper drin. Und es haben verschiedenste Orgelbauer dort gewirkt. Natürlich Aristide Cavalier-Coll als der geniale symphonische Orgelbauer, aber auch danach hat man eben immer wieder, wie in der Kathedrale, die Orgel als Work in Progress gesehen. Und für mich ist es ein Instrument von einer Synthese, wie ich sie sonst, glaube ich, kaum an einem anderen Instrument bisher erlebt habe.
Aber Sie würden schon sagen, Sie definieren das vor allem über den Klang?
Über den Klang, aber auch über diese Verbindung, der Klang mit dem Raum. Das muss man auch immer sagen, wenn ich dort zu Gast bin bei Gottesdiensten, das ist immer sehr schön, die Kollegen sagen, dann spielen wir das Offertoire oder wir machen dann irgendwie den Sortie zu zweit en rondelle. Und es wird immer auch viel über den Raum auch gesprochen. Wenn man dort in den heißen Sommermonaten ist, dann sagt Latry immer, es wird unheimliche Zeit, dass es mal wieder regnet, weil mit schon ein bisschen Regen reagiert auch wieder das Gewölbe, der ganze Stein anders. Ist also wirklich diese völlige Symbiose von Raum und von der Orgel. Das ist natürlich jetzt, was wir auch hoffen, dass die Steine nicht zu sehr gelitten haben und dass sich auch akustisch nichts verändert jetzt.
Wie viele außer von Ihnen als Experten hören das, diese Unterschiede?
Ach, ich denke, was gerade Jan-Hendrik schon gesagt hat, wenn man in Notre Dame ist, ist es wirklich dieses Erlebnis, die Touristen strömen da durch. Das gibt es ja hier in Köln und woanders nicht. Da sagt man immer, Leute, bleibt draußen, Andacht, Ruhe, wir feiern unseren Gottesdienst. Das finde ich erstmal schon ein ganz starkes Zeichen von Notre Dame. Wir sind dort als gottesdienstfeiernde Gemeinde zu Gast. Die Kathedrale gehört ja dem Staat. Und die Touristen, die dort sozusagen Zaungäste sind, ich habe es immer wieder erlebt, die sind auf einmal in diesen Gottesdienst mit hineingenommen durch die Orgel, weil natürlich der Beginn dieser Musik auch so ist, der Organist bereitet mit dem Prälud ja eigentlich erstmal den Raum. Das heißt, er holt im Prinzip die Leute in diese Atmosphäre rein. Latry sagt ja auch immer, oder Vincent Dubois, ich schaue mir die Texte an und setze dann das wirklich um, was ich in den Texten finde. Und man wird in diesen Sog mit hineingenommen. Und ich glaube, das spüren schon ganz viele. Es ist ein ganz besonderes Instrument.
Wir hören uns jetzt einmal so ein Beispiel für eine Improvisation kurz an. Das ist einer der drei Titularorganisten, Vincent Dubois, in einem Gottesdienstmitschnitt vom 4. Fastensonntag dieses Jahres. Das heißt, wenn man Organist in Notre Dame ist, hat man nochmal eine bisschen andere Aufgabe als Organist in Ratingen oder in Köln?
Das würde ich nicht sagen, aber ich habe mich davon immer auch sehr inspirieren lassen. Also in Frankreich ist ja nun wirklich diese, ich sag mal, romanische Form des Orgelspiels. Das heißt, der Organist ist Kommentator der Liturgie, so hat es Charles Tournemire ja auch gesagt. Das heißt, wir haben die Aufgabe, vor dem Gottesdienst, dann vielleicht auch nochmal zum Offertorium, zur Kommunion und zum Schluss immer wieder die Liturgie zu kommentieren. Wir sind natürlich hier in Deutschland katholischerseits in der exklusiven, tollen Situation, dass wir dank der Reformation auch den anderen großen Schatz pflegen, nämlich den Gesang. Das Begleiten von gottesdienstlichen Gesängen ist ja im Prinzip originär fast eine protestantische Sache, die wir übernommen haben. Wir haben also beides, machen tolle Choralvorspiele. Das erlebt man natürlich in Notre Dame nicht, im ganzen romanischen Raum nicht. Gehen Sie nach Spanien, gehen Sie nach Italien, ist überall zwei Takte, dann wird gesungen. Mehr recht als schlecht. Hier haben wir den tollen Gesang und diese großartige Musik. Das ist wirklich das Faszinierende. Und für mich war das auch immer eine Aufgabe oder ist eine Aufgabe bis heute, wirklich diese Kommentare möglichst gut zu liefern. Und dank Radio Notre Dame oder KTO-TV, was wir haben, das ist ja eine Gründung von Kardinal Lustiger, eigentlich im Domradio, muss man sagen, wären wir heute nicht, wenn Kardinal Lustiger nicht wirklich diese Steilvorlage gemacht hätte mit Radio Notre Dame. Und ich kann am Montag eben hören oder auch sehen, was ist dort in Notre Dame in der Liturgie gewesen, was hat der Erzbischof gepredigt, aber auch, was haben meine Kollegen dort zur Liturgie beigetragen.
Und wird das regelmäßig
mich,
gemacht?
Das Montags? Ist für mich ein Montagsritual. Montags zum Frühstück höre ich mir das an, was in Notre Dame die Kollegen abends gespielt haben.
Wie gut kennen Sie die Menschen am Dom, an der Kathedrale in Notre Dame?
Also mit Olivier Latry bin ich natürlich durch mein Studium in Beziehung. Ich hatte vorher einen Meisterkurs bei ihm gemacht in Ingolstadt und er hat mich angesprochen und gesagt, wollen Sie nicht zu mir nach Paris zum Studium kommen? Das war der Beginn eben auch meines Studienaufenthaltes da 1993, 1994. Dann zu den anderen Organisten hat sich vor allen Dingen eben auch durch unsere Konzerte in Ratingen, unser Organistival, eine Verbindung ergeben. Philipp Lefebvre war oft bei uns, hat wirklich großartige Konzerte gespielt. Ich denke noch an eines der letzten Konzerte mit der Symphonie Passion von Dupré und wunderbaren Improvisationen zu den 7 Schöpfungstagen. Und Vincent Dubois, der jetzt seit einigen Jahren Nachfolger von Jean-Pierre Leguet ist, ist ein guter Freund von uns. Er war bei uns in Ratingen Artist in Residence, hat also ganz, ganz viele Konzerte gespielt. Und das ist ja auch das Schöne, dass eine Beziehung wächst, eben auch von unserem ganzen Publikum. Die sagen mir also, du musst unbedingt den Vincent nochmal einladen oder er kann auch ein Benefits-Konzert jetzt spielen für Notre Dame. Der hat jetzt ja ein bisschen mehr Zeit, weil er in Notre Dame nicht so oft spielen kann. Und das ist einfach sehr schön, auch zu den Organisten der Chororgel. Yves Castagnier mehr durch seine Komposition, seine Messe, seine Motetten, die wir bei uns auch im Repertoire haben. Und Johann Wexow war gerade letztes Jahr noch da, der zweite Organist der Chororgel.
Mit wem hatten Sie jetzt schon Kontakt nach dem Feuer?
Direkt eigentlich mit allen. Ich habe am nächsten Morgen direkt mit Vincent versucht, Kontakt aufzunehmen. Aber er sagte mir auch am Dienstagmorgen, es ist für uns auch noch völlig unklar. Wir können noch nicht in die Kathedrale reinsehen. Wir wissen, die Substanz ist gerettet. Johann Wexow hatte die Abendmesse gespielt am Montag und schrieb mir dann auch. Also ich bin völlig konsterniert. Wir sind rausgegangen mit diesem Alarm. Aber wir wussten eigentlich gar nicht, was los ist. Und ich bin raus in meine Wohnung gegangen. Und wir dachten, es wäre ein Probealarm gewesen. Weil es war noch nichts zu sehen. Es war kein Rauch. Und erst, als er in seinem Apartment war, kriegte er von Freunden die Nachricht, hör mal, guck mal raus, Notre Dame brennt. Und Olivier Latry und der ja auf Reisen war in Wien und dann mit
in Dresden
mit den Blechbläsern der Wiener Philharmoniker hat dann immer, weil er einfach tausende E-Mails bekommen hat, hat dann immer Sammel-E-Mails sozusagen zurückgeschickt. Philipp Lefebvre hat nochmal sehr nett persönlich geantwortet, hat auch nochmal sich bedankt. Wir haben ja jetzt am vergangenen Samstag schon ein Benefits-Konzert für Notre Dame gemacht und er war also auch ganz angerührt, Musik aus Notre Dame für Notre Dame in Ratingen dann.
Darüber wollen wir gleich sprechen, als nächstes hier bei uns im Domradio. Jetzt erst nochmal Musik. Ich würde sagen, Sie haben freie Wahl, Ansgar Wallenhorst. Was wollen wir hören jetzt?
Ich würde sagen, noch ein bisschen Vierne.
Vierne, okay.
Vielleicht Gargouille et Chimère. Das ist insofern ein tolles Stück, weil es genau auf das Bezug nimmt, was bedroht ist oder zum Teil auch zerstört ist, nämlich die Wasserspeier. Also Vierne hat in diesem Stück diese Fratzen und all das, was wir oben bei den Wasserspeiern sehen, manchmal auch sehr humoresk und skurril, hat er in der Musik abgebildet. Insofern eine interessante Aufnahme von Olivier Latry, weil sie noch vor der Restaurierung Anfang der 90er Jahre gemacht worden ist. Also wir hören eigentlich die Cochereau-Orgel und es geht los mit dieser tiefen Klarinette vom Positiv, also eine wunderbare Versinnbildlichung dieser Wasserspeier.
Louis Vierne, Musik aus Notre Dame. Ansgar Wallenhorst, ich habe gerade nur ganz kurz was zu Ihrer Orgel in Ratingen gefragt und sofort sind Sie in Schwärmen geraten. Jetzt dürfen Sie ein bisschen weiter schwärmen. Was ist das Besondere? Was aus Notre Dame kann ich in Ratingen hören, wenn ich zu Ihnen in die Kirche komme?
Also muss ich erstmal ganz ehrlich sagen, in Ratingen haben wir ein Instrument von 1953 von der Firma Seifert aus Kevela. Ein, ich würde sagen, Instrument fast von der Stange, ganz typisches Instrument, wie es in den Nachkriegsjahren in der Zeit der Wirtschaftswunder gebaut worden ist. Ein wichtiger Punkt für mich in Verbindung mit Notre Dame ist, dass in Notre Dame immer sich etwas entwickelt hat, aber kunsthistorisch, orgelbaumäßig man immer einen großen Respekt hatte vor dem, was dort an Bestand ist. Und das ist sozusagen auch eine Maxime, die ich übernommen habe. Als ich 1998 nach Ratingen kam, war meine Orgel sozusagen gar nicht spielfähig, weil unsere Kirche ist ja auch eine sehr alte Kirche, 2 Jahre restauriert worden ist. Da gab es eben auch Problemzonen am Übergang vom gotischen, romanischen Teil. Und ich habe also sozusagen erst eine Ferndiagnose dieser Orgel, 40 Register von Seifert, erstellt, aber habe dann einfach auch gesehen, das ist einfach so ein typisches Instrument. Das hat noch einen romantischen Kern. Die Intonateure, die das intoniert haben, haben eben auch Klänge wie Kevela Marienbasilika noch im Ohr. Aber sie ist natürlich schon orgelbewegt. Sie ist kein Schmuckstück der Architektur. Aber das Schöne ist eben jetzt, dass bei mir die Organisten sagen, wenn man da hochguckt, erwartet man das Schlimmste. Wenn man es dann hört, ist man wirklich völlig erstaunt, wie toll es klingt.
Rheinisch romantisch.
Rheinisch romantisch. Es ist also jetzt nicht in keinem Punkt französisch. Also ich habe auch nie versucht, jetzt sozusagen Notre Dame zu imitieren, indem ich sage, ich baue jetzt hier möglichst viel französische Register. Es ist eigentlich nur eine Trompettharmonik, die haben wir dann 98 dort eingebaut. Aber das ist ein Register, was an sich auch rheinische Firmen wie Kleis, Seifert in den 30er Jahren auch immer gebaut haben. Und jetzt in unserem Chorwerk, unserer Chororgel, haben wir eine Hautbois im Stil von Cavaillé-Coll. Aber es ist einfach diese Mischung und diese Vielfalt, was für mich immer inspirierend war. Notre Dame hat wirklich von diesem absoluten Pianissimo, von diesen mystischen Klängen, auch was Cochereau hinzugefügt hat, ein bisschen als Inspiration von Amerika mit den Flûtes Célestes, all das gibt es. Und das haben wir in Ratingen eben auch, also wirklich an der Schwelle zum Nichts, aber dann eben eine unheimliche Vielfalt. und natürlich auch mittlerweile durch die vielen Veränderungen 2005 mit einem Solowerk, dann die Ergänzungen, die gekommen sind und jetzt mit der Chororgel, also noch etwas im Westen hinter dem Hochaltar versteckt, haben wir natürlich wirklich dieses Magma-Sonor auch von Notre Dame, also diese unheimliche Schubkraft. Mein Kollege Stefan Engels hat gerade noch bei uns gespielt und sagte, also das ist einfach unglaublich, wenn man hier Dupré aus der Symphonie Passion einen Satz spielt und man merkt, es wächst, es wächst, es wächst und man denkt, man ist schon da angekommen und es gibt wirklich nochmal diesen überbordenden Klang.
Sie müssen eine Gemeinde und einen Pfarrer haben, der Ihnen viel freie Hand lässt.
So ist es. Ich hatte drei Traumpasteure. Ich habe das heute gerade noch Freunden erzählt. Das ist natürlich auch eine Prägung, für die man sehr dankbar sein muss. Als ich nach Rating kam, war Werner Ohrmann dort Pastor, ein absoluter Ausnahmepastor, glaube ich, hier im Erzbistum Köln. Danach Benedikt Bühnagel, auch ein wirklich der Musik sehr zugetaner Pfarrer. Die haben das immer wieder ermöglicht, dass man auch kreativ umgehen konnte mit der Orgel. Und jetzt habe ich natürlich mit Daniel Schilling einen Orgelbaupfarrer, denn er hat im ersten Beruf Orgel- und Harmoniumbauer gelernt und war dann auch direkt nach seiner Amtseinführung sehr dafür, dass wir das schon lange im Gespräch befindliche Projekt Chor Orgel, also ein Werk, 7 Register hinter den Hochaltar, bauen würden. Und es ist natürlich sehr selten. Ich hatte damals gedacht, naja gut, 5 Register, damit kannst du schon mit einem Chor, wenn das gut disponiert ist und mit unserer neuen Orgelsteuerungstechnik versehen, viel machen. Aber der Pastor hat nochmal draufgelegt. Wir haben also auch dank unseres Pastors Daniel Schilling eine Kopie von dieser wunderbaren Doppelgedakt, was es in Kevlar nur gibt, also ein ganz besonderes Register mit einer fast xylophonartigen Klangfarbe. Und wir haben eben noch ein zweites Paar sozusagen an Klarinetten, eine Bassklarinette 16 Fuß, freischwingend, diese Harmoniumzungen. Also das ist schon eine Ausnahme. Auch, dass sich so ein Instrument mit romantischem Kern, mit neoklassischen Sachen mischt. Also ich glaube auch eine gelungene Synthese. Alles fügt sich wunderbar ein, nichts fällt heraus. Ähnlich wie in Notre Dame, aber in einer ganz anderen Ästhetik, eben typisch deutsch-rheinisch.
Man würde nicht sofort darauf kommen, dass gerade Ratingen eine Außenstelle von Notre Dame ist.
Die Kollegen in Notre Dame sagen ja auch immer, wir lieben Ratingen.
Ratingen, okay. Sie haben jetzt auch eine Solidaritätsaktion gestartet, so eine kleine in den letzten Tagen nach dem Brand. Vielleicht erzählen Sie kurz, worum es Ihnen da ging.
Ja, wir haben direkt am vergangenen Samstag ein Benefizkonzert gespielt für Notre Dame. Wir haben ja bei uns zwei Reihen. Das eine ist unsere große Konzertreihe, das Organistival mit internationalen Gästen. Aber gerade publikumswirksam ist immer der Samstag. Da haben wir unseren Orgelpunkt 12 einmal im Monat. Und genau zu dieser Zeit haben wir jetzt einen Orgelpunkt extra gemacht, aber auch einen Chorpunkt. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Sängerinnen und Sänger, die schon wahnsinnig viel zu singen hatten, über die Kar- und Ostertage direkt Ja gesagt haben. Und sie haben eben auch zwei Sätze der wunderbaren Messe, der prächtigen Messe von Louis Vian beigesteuert. Und wir haben mit diesem großartigen Kyrie dann dieses kleine Benefizkonzert beendet.
Es ging gar nicht so sehr. Vielleicht bevor Sie weitererzählen, ja, hören wir da mal ganz kurz rein.
Ja, gerne.
Aus einer Aufnahme aus Notre Dame, die berühmte Messe Solennelle von Louis Vian, das Kyrie. Warum ist diese Messe so besonders und warum spricht die gerade auch für Notre Dame?
Ja, die Messe ist wirklich auf Notre Dame zugeschnitten. Louis Vian hat sie kurz nach seiner Ernennung zum Titularorganisten im Jahr 1900 komponiert. Und sie ist eben auch für die französische Kathedralsituation typisch. Man hat also ja nicht den Chor auf der Empore, wie wir das hier so kennen, sondern in Frankreich immer die Chororgel vorne. Da steht dann auch der Chor, wird von der Chororgel begleitet. Und aus dem Westen kommt dann sozusagen das Flaggschiff mit der Hauptorgel dazu. Das hört man natürlich ganz wunderbar beim Kyrie. Und diese Musik ist eben wirklich perfekt auf diesen Raum auch ausgerichtet. Kann sich sonst kaum vorstellen, eine solche große Orgel und vielleicht ein kleinerer Chor, aber die Orgel nimmt sozusagen den Chor um sich und greift ein oder hat kurze Intermezzi. Es passt also wirklich toll. Es ist eine Kathedralarchitektur und man hört sozusagen in einer Surround-Beschallung diese wunderbare Musik.
Jetzt gibt es eine ganze Menge Kritik auch zu hören, auch von prominenten Politikern, dass man Spenden sammelt und sich einsetzt für eine Kathedrale der ja so reichen, milliardenreichen katholischen Kirche und das Gleiche nicht tut für die Situation in Syrien, Jemen, die Flüchtlinge im Mittelmeer und so weiter. Was würden Sie darauf antworten, warum das trotzdem wichtig ist?
Ich denke, das hat gezeigt, diese unheimliche Solidarität. Was ist uns wichtig? Wir diskutieren ja sehr viel in Europa. Was sind sozusagen die Wurzeln des Abendlandes? Da wird immer mit sehr viel Balsam geredet, aber da muss man sozusagen auch mal zu den Stätten des Balsams, zu den gesalbten Stätten, nämlich einer Kathedrale, kommen und sich auch dazu bekennen. Und wir haben ja jetzt gemerkt, über die Grenzen von Praktizierenden oder nicht praktizierenden, ich sag mal anonymen Christen, anderen Religionen, Muslimen. Der Erzbischof von Paris hat ja die unglaublichen Reaktionen, die er bekommen hat, auch beschrieben. Es ist eine ganz große Solidarität da für Notre Dame. Das finde ich erstmal ganz toll, weil es zeigt uns auch, es ist ein emblematischer Ort für Europa. Es ist nicht nur eine Kultstätte, es ist die Stätte der Geschichte Frankreichs. Es ist der Point Zero Frankreichs überall. Ich war gerade noch auf dem Jakobsweg, hat man ein Schild. Hier sind sie 450 Kilometer von Notre Dame entfernt. Also es ist wirklich ein Zentrum für Frankreich und es ist wirklich die Seele Frankreichs. Und das ist ganz legitim, dass sich da viele für engagieren. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, es ist ja nicht das Eigentum der katholischen Kirche, sondern wir haben ein laizistisches System in Frankreich. Die Kathedrale gehört wie alle Kathedralen in Frankreich dem Staat. Also der Staat ist auch hier verpflichtet, jetzt sozusagen etwas zu tun und ist Eigentümerin dieser Kathedrale. Ich finde es aber auch gut, dass darüber diskutiert wird, was machen wir in anderen Bereichen. Aber ich finde es einfach schwierig oder würde es mir nicht anmaßen, über die Motive von Spendern zu urteilen oder auch darüber zu urteilen, ob nicht die gleichen Großspender eben auch was für syrische Flüchtlinge oder für andere soziale Projekte tun. Das nehme ich erstmal ganz schwer an.
Dann kommen wir noch mal kurz zurück nach Ratingen. Sie haben eine spezielle Technik aus Notre Dame bei sich sozusagen kopiert und auch verbaut.
Genau, also muss ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff kopieren. Ich war ja 1993, 94, wie gesagt, im Studium in Paris. Das war die Zeit, die Orgel war gerade renoviert worden. Und man hat, das ist eben auch typisch für Notre Dame, neben einem, wenn man so will, konservativen Anteil, hat einiges auch wieder restauriert in Richtung mehr Cavaillé-Coll, muss man sagen. Die Spitzen, die sozusagen Cochereau in der Orgel hatte, sind ein bisschen gedeckelt worden. Und man hat dann einem Computerkonsortium den Auftrag gegeben, eine elektronische Steuerung dieser bis daher elektrisch gesteuerten Orgel zu machen. Das war großartig mit vielen neuen Möglichkeiten, aber auch mit vielen neuen Problemen. Denn es waren tolle Programmierer, Softwareentwickler, aber sie hatten keine tiefere Ahnung von Musik. Olivier Latry hat mir das immer wieder erzählt. Also man hat dann gesagt, guck mal hier bei dem Stück da und da bricht irgendwie alles zusammen. Was sollen wir machen? Und dann ging erstmal das große Rätselraten los, weil einfach auch sozusagen dieser musikalische Input für diese Spezialisten schwierig war. Das war für mich eigentlich immer so ein Traum, dass ich gedacht habe, du müsstest Leute finden, die A, tolle Musiker sind und B, aber auch sozusagen diese Kapazität als Softwareentwickler haben. Und das war wirklich eine Fügung in Ratingen. Eine meiner ersten Begegnungen war mit einem jungen Mann, der damals Orgelbaulehre machte und als nächstes aber in Düsseldorf Ton- und Bildtechnik studiert hat, Benedikt Aufterbeck. Und mit ihm habe ich dann, das war auch natürlich wieder die Großzügigkeit von Pastor und Kirchenvorstand, an unserer Orgel, nachdem sie eine erste sozusagen Erneuerung der Technik bekommen hat, experimentieren können. Wir haben also 4-5 Jahre eine Art Klanglabor in Ratingen gehabt und immer wieder mit sozusagen MIDI-Technik an die Orgel rein, in einem kleinen Köfferchen einen Prototyp entwickelt, mit Beratung auch von Organisten von Notre Dame. Olivier Latry hat uns immer gesagt, also man darf nicht hinter einen Pilotenschein machen müssen, um in Ratingen zu spielen, sondern es muss sich selbst erklären. Wir haben also diese Sachen aufgenommen und haben 2012 dann wirklich diesen Prototyp dieses Spieltisches eingeweiht. Das ist die neue Technik, die wir in Ratingen entwickelt haben von Sinua. Mittlerweile hat sich dieser Ball fortgespielt. Mein Kollege in Oberkassel ist glücklich und hat diese Technik jetzt auch. Sie ermöglicht dem Organisten, eben wirklich Klangdesigner zu sein. Also die ganze Orgel, die zum Teil über Einzeltonansteuerung verfügt, eben nochmal neu zu organisieren. Man kann klanglich und auch von der Zeit her also immer entscheiden, wie lang klingt ein Ton. Das ist also alles diese neue Entwicklung. Und wir sind sehr froh, dass es mittlerweile in anderen Orgelzentren angekommen, im Orgelpark in Amsterdam. Die Firma Kleist hat jetzt gerade am Wochenende ein neues Instrument eingeweiht in Malmö, auch mit dieser Technik. Also viele Kollegen sagen, jawohl, wir wollen eigentlich gar nicht viel an dem tollen Klang unserer Orgel verändern. Das haben wir auch nicht getan, sondern wir wollen nur das, was da ist, die Steuerung mit den Magneten, dank dieser neuen IT ganz anders bedienen. Und damit ist die Orgel sozusagen im Computerzeitalter angekommen. Das Schöne, man kann es benutzen, muss es aber nicht. Man kann auch ganz klassisch einfach die Orgel spielen.
Und einen Pilotenschein haben Sie auch noch nicht.
Habe ich auch noch nicht, aber die Franzosen sagen immer, voilà, das ist hier der Organist mit dem Boeing-Spieltisch. Das war jetzt ein liturgisches Stück von Cosero, was man immer dabei auch dann hört, ist eine Vision sozusagen von der Schichtung der Klänge. Also ich habe gerade von unseren neuen Innovationen auch so ein bisschen gesprochen. Das ist eigentlich ja bei Cosero schon vieles angelegt, nur war es eben in den 60er Jahren nur auf elektrischem Wege möglich, also die Teilung des Pedals. Der Organist kann mit dem rechten Fuß sozusagen auch eine andere Farbe spielen als mit dem linken. Das war alles schon in der Orgel von Notre Dame, die Sostenutos, dass man also im Prinzip Klänge übereinander schichten kann. Und der nächste Schritt ist natürlich, dass man dann dank der Computertechnik das auch nochmal ein bisschen benutzerfreundlich sozusagen umsetzt. Das haben wir eben auch damit versucht und damit sozusagen ein Teil aufgegriffen, was schon die Vision von Cosero war und das andere eben auch sozusagen im 21. Jahrhundert noch ergänzt.
Über diese besonderen Klänge und die besonderen Möglichkeiten von Notre Dame sprechen wir gleich. Jetzt haben wir nochmal Besuch bekommen bei uns im Studio. Philipp Gleis ist da von der Orgelbaufirma Gleis. Sie kümmern sich ja unter anderem auch um die Kölner Domorgel. Ich frage Sie trotzdem mal ganz am Anfang unseres Gesprächs, was haben Sie denn eigentlich gedacht, als Sie die Bilder sahen und die ersten Meldungen hörten, Notre Dame brennt?
Also natürlich ist es so, dass man ja völlig erschüttert ist, wenn man dieses brennende Notre Dame sieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich ein Orgelbauer immer an die Orgel denkt. Und die Erfahrung ist ja so, dass wenn man erlebt hat, wie schnell eigentlich Temperaturen bei Bränden ansteigen, dann war irgendwie bei den Bildern völlig klar, die Orgel von Notre Dame, die ist völlig zerstört. Und ich war dann wirklich, mir erschien es wie ein Wunder, dass diese Orgel, die große Cavaillé-Coll-Orgel, nahezu unbeschadet dieses Riesenunglück überstanden hat. Und
das Wort ist in unserer Sendung auch schon mehrfach gefallen, Wunder.
Also das ist etwas, was mich wirklich schwer beeindruckt hatte, zumal dann ja hinterher Berichte herausgekommen sind, die definiert haben, dass die maximale Temperatur in dem Orgelbereich nur 17 Grad gewesen ist. Also das ist was ich mir bis heute nicht vorstellen kann. Jeder, der zu Hause grillt oder ein Feuer anzündet, der weiß ja, dass es auch unter dem Grill häufig extrem heiß wird. Und wenn man gesehen hat, welche Flammen da hochgeschlagen sind, das ist ja unvorstellbar eigentlich.
Jetzt gibt es ein paar Bilder, da sieht man Staub, man sieht aber auch, dass die Orgel auf den ersten Blick heile ist. Wenn Sie jetzt aus dieser Perspektive hier aus dem Rheinland da hingucken, was glauben Sie, was sind jetzt die Arbeiten, die da gemacht werden müssen? Wie wird man jetzt überhaupt damit umgehen müssen, um auch wirklich dafür zu sorgen, dass die Orgel zu retten ist?
Also da gibt es ja ganz verschiedene Lösungsansätze und ich glaube, man muss das Instrument sehr sorgfältig untersuchen, um festzustellen, was ist der richtige Lösungsansatz. Und das ist natürlich auch davon abhängig, was mit dem Kirchenraum passiert. Einer der größten Feinde einer Orgel ist Steinstaub. Und wenn man sich Pläne anhört, was mit Notre Dame passieren muss, um wieder alle Dinge zu stabilisieren, dann wird auf jeden Fall in erheblichem Maße Steinstaub entstehen. Das heißt, die Orgel gilt auf jeden Fall vor diesem Steinstaub zu schützen. Und da gibt es jetzt verschiedene Lösungsansätze. Natürlich, wenn man eine Orgel restauriert, ist natürlich das Ideal jedes Orgelbauers. Man kann die Orgel an Ort und Stelle belassen und man baut sie nicht komplett ab. Ob das möglich sein wird, dass...
Es gibt ja Berichte, dass man vielleicht so eine Art Käfig um die Orgel drumherum baut.
Ja, das wird ein Käfig sein, der muss natürlich absolut staubdicht sein, sodass der Staub von außen nicht reindringen kann. Der wird wahrscheinlich innen drin mit Überdruck dann sein, also dass auf keinen Fall Stäube durch irgendwelche Öffnungen. Man weiß ja, wenn man an einer Stelle in der Wohnung bei sich zu Hause die Wand aufmacht, dann hat man den Staub überall in jedem Schrank, auch wenn alles zu ist. Also es wird dann eine Überdruckkammer geben, da muss man natürlich dann Luftfeuchtigkeitswerte und Temperaturen auch kontrollieren in dieser Überdruckkammerorgel. Und das wäre eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man behutsam das gesamte Pfeifenwerk austrägt und dann die Sachen noch einmal im Inneren, die Windladen und die anderen technischen Komponenten, so gut es geht, dann separat schützt, bevor man dann diesen großen Käfig um das große Ganze baut, weil die Pfeifen natürlich extrem sensibel sind und vielleicht ja auch bei solchen Bauarbeiten, das zeigen zumindest die Erfahrungen, immer wieder Gerüststangen natürlich abstürzen können. Ein Hammer nach unten fällt, irgendetwas, was dann auch weitere Schäden am Instrument auslösen könnte. All das gilt es zu vermeiden und ich bin mir sicher, dass man da sehr sorgfältig herangehen wird, welche Lösung letztendlich da gefunden wird, kann man so eigentlich vom Schreibtisch aus überhaupt nicht entscheiden, sondern das setzt wirklich intensive Gespräche vor Ort und dann auch eine sorgfältige Analyse voraus.
Es soll ja mehrere Jahre auf jeden Fall dauern, das ist klar. Manche reden von Jahrzehnten, bis Notre Dame wieder hergestellt sein soll. Was heißt das für eine Orgel, so sie denn alles überstanden hat, wenn sie vielleicht 10 Jahre nicht gespielt wird?
Also ich bin mir gar nicht sicher, ob sie dann 10 Jahre gar nicht gespielt wird, ob man sozusagen in regelmäßigen Abständen irgendwelche Aktion mit dem Instrument unternehmen wird, indem man Wind durch Pfeifen schickt, indem man halt einfach irgendwelche Impulse, das ist ja durchaus möglich, das Instrument ist ja nicht unspielbar, macht. Das Problem sind halt in erster Linie, dass sobald sie etwas komplett brach liegen lassen, gibt es häufig Schädlingseinnistungen. Das heißt, andere Lebewesen suchen sich diesen Bereich, diesen schönen, dunklen, schattigen, vielleicht etwas feuchten Bereich Orgel dann auch als Lebensraum. Also es gibt viele Dinge, die zu vermeiden sind.
Also der berühmte Holzwurm oder wovon reden wir?
Nein, wir reden wahrscheinlich weniger vom, vielleicht der Holzwurm auch, aber ich glaube, der ist jetzt da weniger gefragt, sondern mehr alle anderen Arten von Insekten bis Käfern, bis allem, was da so leben könnte, bis zur Maus vielleicht auch, die sich da gemütlich einnistet. Je lebendiger der Bereich Orgel ist, desto besser ist es. Und Pfeifen lagern natürlich niemals gerne liegend, sondern immer nur stehend. Das gilt für alle Pfeifen, aber da braucht man halt eben schon auch, wenn man Teile herausnimmt, sehr große Lagerräume, um diese Pfeifen dann auch wirklich stehend sorgfältig zu lagern und muss gleichzeitig immer auch Klimatisierung, insbesondere die Feuchtigkeitswerte im Auge haben.
Jetzt haben Sie gesagt, der größte Feind so einer Orgel oder einer der größten Feinde könnte Steinstaub sein. Wir sehen jetzt Bilder, dass die Orgel sehr verstaubt ist. Sie können uns vielleicht sagen, weil Sie auch Experte sind, wie man sowas angeht, wie das jetzt dann konkret abläuft. Also wenn man sagen kann, diese Orgel kann erhalten werden, es geht weiter, wie dann so eine Reinigung und Wiederherstellung auch der Orgel vonstatten geht.
Beim Reinigen ist es so, dass man zunächst alle Teile Stück für Stück heraushebt und sie wirklich sorgfältig reinigt. Und da werden schon die ersten Diskussionen auftreten. Es wird wahrscheinlich nicht ausreichen, diese rußgeschädigten Pfeifen, sollte es Ruß geben, was wir alle noch nicht wissen, dann einfach nur sozusagen abzupusten, sondern unter Umständen, wenn die Pfeifen wirklich mit Wasser gewaschen werden müssen, dann ist das sozusagen der erste Diskussionspunkt für eine Kommission, zu sagen, ja, wir gehen das Risiko ein, wir waschen die Pfeifen von Notre Dame mit Wasser, aber das hat natürlich auch Auswirkungen und je mehr Aktionen sie in dieser Hinsicht unternehmen, desto eher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie Veränderungen durchführen. Schon kleinste Veränderungen im Zehntelmillimeterbereich im Bereich solcher klingenden Pfeifen führen natürlich zu unglaublich starken Veränderungen. Und das wird dann sicherlich eine Kommission sich sehr wohl überlegen, welche Schritte da gegangen werden.
Philipp Gleis von der Orgelbaufirma Gleis war bei uns zu Gast im Domradio in der Spezialmusikerausgabe zur Orgel von Notre Dame. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Musik von Johann Sebastian Bach im Domradio in einer Sonderausgabe der Sendung Musiker. Das war das berühmte Choralvorspiel Wachet auf, ruft uns die Stimme, gespielt von Philipp Lefebvre, einem der Titularorganisten der Kathedrale Notre Dame. Ein bisschen adventliche Musik heute Abend. Es ist eine besondere Orgel, über die wir sprechen heute, die Orgel der Kathedrale Notre Dame de Paris. Und in der Arte-Dokumentation über diese Orgel sagt ein weiterer der Titularorganisten, Olivier Latrie, über den besonderen Klang.
Es geht um die Verstärkung des Grundtons. Wenn ich weitere Register ziehe, füge ich Töne hinzu, die über dem Grundregister liegen, im Bereich der natürlichen Obertöne. Cavaillé-Coll hat solche Klangpyramiden hier auf drei Manualen eingerichtet.
Ansgar Weinhorst, Kantor in Ratingen. Was ist das Besondere daran? Mal erklärt für jemanden, der sich nicht mit Orgelbau auskennt.
Es ist so, dass das akustische Phänomen, dass wir einen Ton hören über die akustischen Obertöne, von Cavaillé-Coll sehr genutzt wurde. Das heißt, er konnte zum Beispiel ein 32 Fuß, also ein ganz, ganz tiefes, großes Register, so alleine dort in den Raum stellen und hat durch diese Obertöne, die dann auf diesem 32 Fuß basieren, uns den Eindruck gegeben, dass dieser tiefe Ton mitwächst. Und das ist wirklich phänomenal in Notre Dame zu hören, dass also mit jedem Teilton, der dazukommt und von unserem Ohr sozusagen das Gehirn die Information gibt, aha, das ist jetzt zu diesem Grundton die Zusatzinformation, die du brauchst. Und wir verstärken automatisch diesen Grundton, obwohl er gar nicht lauter wird.
Er nennt das Klangpyramiden, die man da aufbaut. Es sind ja auch bestimmte besondere Register, die man in dieser Orgel hat. Sie haben schon ein paar angesprochen, Klarinette, Olivier Latrie sprach von der überblasenen Flöte. Macht das auch den besonderen Klang der Orgel aus, dass es da auch ein paar ganz spezielle Register gibt, die man so nicht überall findet?
Also zunächst mal hat Cavaillé-Coll, das muss man sagen, natürlich ein genialer Orgelbauer, die Musikwelt erstmal inspiriert. Er hat einen ganz neuen Orgeltyp geschaffen, eine Synthese aus dem, was er sozusagen aus Spanien mitgebracht hat, mit der Möglichkeit, also dynamisch ein Werk mit einem Schwellwerk sozusagen breit aufzustellen, eine stufenlose Dynamik herzustellen. Die angesprochenen überblasenen Flöten sind auch etwas, was Cavaillé-Coll sehr genau ja auch akustisch, war ja ein unglaublich wissenschaftlich arbeitender Orgelbauer, eben auch nochmal fundiert hat, dass man eben sozusagen bei den höheren Tönen dann den großen Pfeifenkörper hat, aber der durch eine Bohrung dann eben diesen Oberton produziert, der aber dann im Prinzip tragfähiger ist. All das sind Sachen, die wir bei Cavaillé-Coll natürlich an vielen anderen Orgeln auch feststellen. Das wirklich Entscheidende ist, dass er wirklich jeden Raum genau analysiert hat und wirklich gesagt hat, Notre Dame, da brauche ich das und das für. Man muss sagen, die Orgel, ich habe sie schon anklingen lassen, ist sehr hoch oben in Notre Dame. Die Orgel ist auch gar nicht so groß. Also Saint-Sulpice ist ja für den kleineren Raum Saint-Sulpice nochmal wesentlich größer. Also hat er wirklich gewusst, aha, bei diesem Restaurierungsprojekt, ich muss natürlich irgendwie den Staat, das Domkapitel, wen auch immer überzeugen. Ich baue gar nicht so viele Register, aber er hat das eben durch diese Aliquot-Register und durch viele besondere Register eben zu dieser unheimlichen Klangvielfalt gebracht.
Ich würde vorschlagen, wir hören uns mal ein paar Beispiele an. Da können Sie uns auch ein bisschen erklären, was man dann hört. Es gibt Improvisationen, passt ganz gut in den beginnenden Marienmonat Mai von Pierre Cochereau über das Ave Maris Stella. Meerstern, ich dich grüße, kennt man das vielleicht in deutscher Übersetzung im Gotteslob. Eine dieser improvisierten Variationen klingt zum Beispiel so.
Ja, also hier hören wir eben ganz deutlich vom Pedal diese fast perkussiven Töne. Man hat schon den Eindruck, das könnte auch irgendwie wie ein Tamtam oder eine Art Schlagwerk sein. Das sind eben genau die Obertöne, die das sozusagen unterstützen. Diese ganz tiefen Großaliquoten, die hat man an ganz wenigen Orgeln. Nicht?
Ich mach's nochmal ein bisschen lauter.
Diese ganz tiefen Obertöne hat man an ganz wenigen Orgeln. Und dann diese Staccato-Akkorde, das ist zunächst mal keine besondere Farbe, aber diese Anschlagsart bringt natürlich auch wirklich fast wie ein Perkussionsinstrument. Und das Solo, was wir jetzt gerade gehört haben, auch nochmal mit einem dieser Cornet-Register, wo also all diese Obertöne sozusagen in der Summe sind. Und das hat Notre Dame eben auf allen sozusagen Tonstufen. Und bei der letzten Restaurierung jetzt zum Kathedraljubiläum hat man das hier sozusagen nochmal ausgebaut. Cochereau hat ja ein Kleinpedal an die Orgel einfügen lassen und das hat man jetzt bei der letzten Restaurierung aufgegriffen und das als Klavier der Resonanz erweitert. Man hat also jetzt auch nochmal die Obertöne bis zum 11. Oberton Onzième für die Musik zum Beispiel von Florenz und anderen, also hat im Prinzip nochmal Cochereau weitergeführt.
Dann haben wir noch ein zweites Beispiel, wo der Orgelklang ganz deutlich anders klingt, als wir es jetzt gerade eben gehört haben. Wir machen das auch mal an kurz, das Beispiel. Hier hört man ganz klar Flöten.
Genau, diese wunderbaren Flöten und natürlich auch das, was Cochereau ausgezeichnet hat, diese Form von diesen lichtvollen Scherzo-Sätzen. Also das war wirklich seine Welt, diese Fieux-Sätze. Man hat also im Prinzip fast so eine Chopin'sche Klaviertechnik dabei. Und die Orgel, die sonst sehr statisch ist, ja ein Instrument ist, was einen auch erdrücken kann, wird auf einmal ganz leicht. Und man hat wirklich die Musik, die wirklich zu dieser Fensterrose passt, zu diesem Einfall des Lichtes. Und da sind eben alle Flûte Harmonique dann, die Cochereau sozusagen summiert hat von allen Klavieren zusammen und man hat einfach diesen wunderbar singenden Flötenton.
Hören wir nochmal kurz zu. Musik aus Notre Dame. Vielleicht, Ansgar Wallnoss, nehmen wir noch ein drittes Beispiel, auch aus den improvisierten Versetten über Ave Maris Stella. Wir greifen einfach mal in die vielen, vielen Variationen hinein. Das hier ist die 12. von Pierre Cochereau, gespielt mit der Überschrift Dialog.
Ja, das ist also ganz typischer, ich sag mal, Cochereau Notre Dame Sound. Auch das, was Cochereau verändert hat, was natürlich auch kritisiert worden ist. Da hören wir jetzt diese Cochereauschen Schamaden, das sind also die Horizontaltrompeten. Die hatte Notre Dame zunächst einmal nicht. Aber schon bei Louis Vian war der Wunsch da, dass die Orgel sozusagen auch nochmal ein bisschen an Klarheit gewinnt, gerade auch in dem großen Raum. Und Cochereau hat diese Schamaden hinzufügen lassen. Und sie geben wirklich diesen Zungenklang, der natürlich bei Café Coll schon sehr typisch ist, imperial ist, nochmal sozusagen diesen perkussiven Klang. Also die Orgel bekommt durch diese Schamaden von Cochereau sozusagen nochmal eine Wendigkeit. Naja, ein großes symphonisches Instrument ist eigentlich wie ein Tanker. Und man merkt, durch diese wirklich ganz fein ansprechenden Schamaden hat das also nochmal wirklich eine unheimliche Agilität und einen wirklich ganz frischen perkussiven Klang.
Jan-Henrik Stehns aus unserer Domradio-Redaktion Theologie ist auch immer noch bei uns im Studio. Er wippt so ein bisschen mit bei dieser Variation von Pierre Cochereau. Jan-Henrik, welche Emotionen kann dieser Klang auslösen?
Das ist der ganz typische Cochereau-Sound, haben wir ja gerade schon gehört. Ja, diese Schamanen, die er ja in den 60er Jahren hat hinzufügen lassen, die sind ja auch nochmal von ihrer Klangfarbe etwas anders. Sie bringen natürlich auch etwas aus dieser Zeit mit, nämlich eben diese Obertönigkeit, die man ja bei den älteren Schamanen, die ja Cavalli Coll gebaut hat, die sind ja grundtöniger und die hier, die sind viel obertöniger, das heißt, sie schmettern mehr. Ja? Und das ist so das Typische, gerade bei diesen Aufnahmen jetzt von Cochereauschen Improvisationen, die auch dann nochmal, wo die Mikrofone näher an der Orgel stehen, da kommt das natürlich nochmal ein bisschen direkter. Also ich habe so einige Improvisations-CDs, da knallt das so richtig schön und man merkt auch richtig im Lautsprecher, welche Pfeife links und welche rechts ist, weil das sehr unmittelbar kommt. Und da Cochereau diese Schamaden sehr häufig verwendet hat, also auch teilweise an Stellen, wo ein, ich sag's mal, ein gediegener Organist so etwas niemals machen würde, hat das schon was Außergewöhnliches. Also man kann es vielleicht als inflationär bezeichnen, aber es ist ein ganz typisches Markenzeichen. Und diese Schamaden, also ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Beziehung zu dieser Orgel von Notre Dame, das Erste, was ich eben gehört habe, war dieser volle Sound mit diesen kräftigen Schamaden, die diesen Klang in diesem großartigen Raum von Notre Dame einfach prägen.
Vielleicht eine gute Gelegenheit, eine dieser Aufnahmen, die du uns heute auch mitgebracht hast, in diese Sendung zu hören. Und zwar ist es Musik aus der großen Osterliturgie.
Ganz genau, richtig. O Filii et Filii, das ist, wir kennen es vielleicht, dieses Alleluia, Alleluia. Und das gibt es also auch in einer entsprechenden mehrstimmigen Vertonung mit dem Chor von Notre Dame, wo dieser Hymnus O Filii et Filii auch in der entsprechenden Vertonung aus der Barockzeit, wo die Orgel auch entsprechend registriert wird und da der Chor eben im Wechsel und die Zwischenspiele dann von der großen Orgel bewältigt werden.
In diesem Türmchen stehen Pfeifen von 1788, die von François-Henri Cliquot stammen. Eine Orgel ist für mich wirklich so etwas wie ein Spiel. Es ist absolut fantastisch, wenn man bedenkt, wie viele Leute seit 5 Jahrhunderten hier gearbeitet haben. Da steckt viel Herzblut drin. Und enorme technische Kenntnisse und Fertigkeiten. Dieses Know-how war immer außergewöhnlich. Und jeder Orgelbauer, der diese Orgel im Laufe der Jahrhunderte restauriert hat, hat es verstanden, das Werk seiner Vorgänger zu bewahren.
Ein weiterer Auszug aus der beeindruckenden Arte-Dokumentation über die Orgel von Notre Dame. Macht das, Ansgar Wallenhorst, bei mir im Studio hier im Domradio die Faszination oder man könnte schon fast sagen den Mythos Notre Dame-Orgel aus?
Ich denke schon, das ist wirklich der Punkt, dass in Notre Dame immer wieder die unterschiedlichsten Baumeister, die unterschiedlichsten Generationen ihren Beitrag geleistet haben, aber immer in Respekt vor dem, was vorher geschaffen worden ist, ergänzt haben, also nicht zerstört haben. Und das merkt man einfach auch bei allen Ausstattungsgegenständen in Notre Dame. Man hat also wirklich diese unheimliche Fülle aus jedem Jahrhundert. Es ist wirklich ein Tresor, eine Schatzkammer, auch eine Schatzkammer sozusagen mit den unterschiedlichen Dialekten des Glaubens. Und ich denke, das ist ja auch etwas, was heute die Leute in unserer sehr individualistischen Zeit anspricht. Jeder hat ja nun mal einen unterschiedlichen Zugang und findet vielleicht bei dem einen Kunstwerk oder bei einer Musik dann wirklich seinen Weg dorthin. Und ich glaube, das ist der große Reichtum von Notre Dame.
Und dann kombiniert mit einer besonderen Art zu spielen diese Orgel, Jan-Henrik Stehns?
Ja, hier war natürlich Pierre Cochereau ein großer Meister der Improvisation. Improvisation ist in der Liturgie auch etwas, was gerade in der katholischen Liturgie sehr erforderlich ist. Man muss auf das reagieren, was gerade passiert, da vorne am Altar. Aber vielleicht, wenn man sehr gut ist, sogar auch auf manche Dinge, die gar nicht vorhersehbar sind, die passieren. Manchmal kann das auch ein Defekt in der Orgel sein. Es gibt so eine legendäre Aufnahme von Pierre Cochereau, wo er über Ophelia et Filiae improvisiert und plötzlich hängt da so ein Ton. Und er merkt das, er spielt das Ganze nochmal durch, die Traktur hängt irgendwie aus irgendwelchen Gründen und er versucht, diesen Ton irgendwie zum Schweigen zu bringen. Das ist eine legendäre Aufnahme.
Wir hören uns das einfach mal an. Und du kannst es mal ein bisschen erzählen, Jan Henrik, was da passiert.
Ist jetzt im Tutti, ne? Ein Durchgang. Und spielt das so einmal durch. Noch denkt man, das ist alles normal. Das ist jetzt nochmal eine weitere Umbildung, aber jetzt passiert's. Da hängt er. Er merkt's. Er spielt das Ganze nochmal durch, weil irgendwo muss er in dieser mechanischen Traktur. Und jetzt nochmal durch. Einmal alle Tasten.
Heuler weg.
Er ist heuler weg. Das sind so Dinge, ich weiß nicht, wie oft passiert sowas einem Organismus?
Oh, das kann schon öfter mal passieren, ne? Oder man muss zur Not reinflitzen, aber in diesem Fall hat er es geschafft. Gibt es auch noch ein sehr schönes Beispiel, was frühere Domkapellmeister Jean Revert erzählte, also dass der Knabenchor sehr euphorisch dann immer ein ganz kleines bisschen gestiegen ist und Cochereau hatte also direkt in seiner Improvisation dann nicht in F angefangen, sondern in Fis, wo die gelandet sind und hat in der Improvisation im Prinzip auch genau diese kleinen Modulationen des Chores nochmal nachvollzogen.
Es gibt ja auch Kritiker, wir haben schon angesprochen, die Orgel hat sich immer weiterentwickelt, die Orgel wurde restauriert und renoviert. Es gibt Kritiker, die insbesondere die großen Renovierungen des 20. Jahrhunderts etwas schwierig finden, weil so ein bisschen der Ursprünglichkeit verloren ist. Können Sie das auch nachvollziehen?
Sicherlich kann man das nachvollziehen. Es ist ein Kunstwerk erstmal, was Cavalier Coll geschaffen hat. Und wir haben es ja gerade auch von Olivier Letrini nochmal gehört. Es ist ein genialer Orgelbauer gewesen mit diesem Statement. Aber wenn wir mal zurückgehen zu Louis Vian, schon Louis Vian ist natürlich auch beeinflusst worden durch seine Konzerte in Amerika. Und als er zurückkam in den 20er Jahren und diese großen Instrumente in Amerika gespielt hat, hat er auch nochmal eine andere Musik komponiert, nicht? Und wenn wir mal schauen, die 5. oder 6. Sinfonie von Louis Vian, das hat 10 Jahre bei der 5. Sinfonie oder 4 Jahre bei der 6. gedauert, bis die überhaupt in Paris uraufgeführt wurden. Nicht, weil es schlechte Organisten waren, sondern weil das wirklich auch an diesen großen Cavalier-Coll-Instrumenten schwierig darzustellen war mit der Mechanik, mit den Rahmenbedingungen. Und Vian kannte eben was anderes. Und Vian hat ja ganz konkret gefordert, das romantische Herz blutet vielleicht ein bisschen, die Klarinette im Récit möchte ich opfern, aber dafür möchte ich eben ein Cembal, also ein hohes Mixturregister, also etwas Neoklassisches haben. Das geht schon auf Jahren zurück, die Ideen der Elektrifizierung, die Cochereau dann umgesetzt hat. Das waren auch schon Ideen, die bei Vian da waren. Also diese Orgel ist ein Work in Progress. Sie hat immer im Prinzip diesen Respekt bekommen, den man an solchem Werk auch entgegenbringen muss. Und auch die letzte Renovierung, wir hatten gerade das Beispiel mit den Schamaden. Man hat natürlich überlegt, was machen wir jetzt mit diesem Cochereau-Erbe? Und man hat dann nicht gesagt, also diese 60er-Jahre-Schamaden, die dann vielleicht nicht so gut reinpassen, die nehmen wir raus. Und man hat sie drin gelassen und hat noch zusätzlich dann Schamaden im Stil von Cavalier Coll hinzugefügt. Auch Cavalier Coll, das muss man sagen, hat ja in seinen späten Instrumenten, wenn wir an Saint-Ouen in Rouen denken, wenn wir an Saint-Sernin denken, ganz symphonische Instrumente auf der einen Seite, aber er hat gemerkt, ich muss diese Orgel sozusagen auch mobil halten, klar halten in den großen Räumen und hat da Schamaden gebaut. Und das finden wir dann eben auch in Notre-Dame. Also jede Restaurierung ist immer wieder vor diese Frage gestellt, wie können wir wirklich sehr respektvoll und wirklich in Pietät vor dem, was unsere Vorfahren geschaffen haben, weitermachen.
Und wir hören jetzt mal ein bisschen in Geschichte von Notre Dame ein. Es gibt eine relativ aktuelle CD, erschienen zum 850. Jubiläum, eingespielt von Olivier Latry, wo er auch Werke früherer Organisten von Notre Dame auf dieser CD spielt. Und als nächstes hören wir ein Pièce d'Orgue, ein Orgelstück von Guillaume Antoine Calvière, Domorganist in Paris zu Beginn des 18. Jahrhunderts ab 1730.
Thank you.
Radio Musiker gehen wir jetzt ca. 50 Jahre weiter ans Ende des 18. Jahrhunderts und hören uns noch ein weiteres Stück eines früheren Titularorganisten an. Wir kommen jetzt zu Jean-Jacques Beauvallet-Charpentier und einem weihnachtlichen Stück Noël en Tambourine. Sie hören das Domradio mit einer Sonderausgabe der Sendung Musiker am 1. Mai zur Orgel von Notre Dame nach dem Brand des Dachstuhls der Kathedrale. Bei uns ist Jan-Henrik Stehns aus der Domradio-Redaktion Theologie und Ansgar Wallenhorst, Kantor in Ratingen, der in Paris studiert hat. Wir haben gerade Musik aus dem 18. Jahrhundert gehört, ganz modern eingespielt von Olivier Latry, ein Noël en Tambourin. Auch das ist nichts, was man im normalen deutschen Vorabendgottesdienst hört.
Das ist einfach die typische Musik der Noëlisten Ende des 18. Jahrhunderts, also eine sehr nette, dekorative Musik zu Weihnachten. Und das waren sozusagen damals die Schlager in den Charts. Deswegen sind die Leute nach Notre Dame oder nach Saint-Gervais gekommen und haben auch ein bisschen den Zelebranten und Predigern den Rang abgelaufen, weil die Leute diese tollen und schönen, pittoresken Variationen hören wollten. Auch das ist ein Teil eben der französischen Kultur. Wir machen es in Ratingen immer so, dass genau diese Weihnachtsvesper mit dieser Musik ist und die Leute sind eigentlich immer auch ganz beglückt und entzückt. Das ist natürlich eine ganz andere Musik, als was wir sonst gerade von Vian und so weiter gehört haben. Aber auch das hat seinen Platz und seine Berechtigung.
Olivier Latry, den wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben in dieser Sendung, genau wie die anderen auch, nennt sich Titularorganist von Notre Dame. Was ist eigentlich der Unterschied zu einem angestellten Organisten in einer Pfarrgemeinde oder am Kölner Dom zum Beispiel?
Da merken wir wieder, in welch glücklicher Situation wir hier in Deutschland sind mit dem hauptamtlichen Kirchenmusiker. Das gibt es natürlich in Frankreich überhaupt nicht. Das heißt eigentlich nur Yves Castagnier, der Organist von der Chororgel, ist über die Stiftung angestellt, weil er eben auch eine große Funktion hat in der Zusammenarbeit mit den Chören. Ansonsten gibt es in Frankreich keine hauptamtlichen Kirchenmusiker. Und der Titularorganist ist eben ein Organist, ein meistens toller Musiker, der aber seinen Hauptberuf in Unterrichten oder in Konzertieren hat und eben am Wochenende ein, zwei Gottesdienste spielt, aber nicht fest angestellt ist. Er bekommt ein Salär oder er lebt natürlich auch, wie im Fall von Notre Dame, von diesem fantastischen Ruf, an dieser Kathedrale eben Organist zu sein. Und Cochereau war natürlich insofern ein Problemfall für Notre Dame. Der war natürlich sehr viel unterwegs zu Konzerten in den USA und kam dann vielleicht nach Allerheiligen wieder Weihnachten und spielte. Und man hat dann sich besonnen auf diese alte Tradition, hat gesagt, wir nennen vier Organisten, Olivier Latry, Philippe Lefebvre, Jean-Pierre Leguet und Yves Devernay 1985. Und die teilen sich das auf. Es geht also immer reihum. Und damit hat die Kathedrale eigentlich die Gewissheit, es ist immer einer der Vierer dann auch da.
Wenn man in die Geschichte guckt, sind es berühmte Namen darunter. Claude Balbastre, Pierre Cochereau ist oft gefallen, Louis Vian, vielleicht der berühmteste Name unter den Kathedralorganisten in Notre Dame. Weil diese Kirche so einen großen Ruf hat oder weil das, was sie geschaffen haben, diesen Ruf erst begründet hat?
Ich denke, das hat sich gegenseitig beeinflusst und auch befruchtet. Das waren natürlich großartige Musiker, jetzt im Fall von Vian, den man berufen hat. Er war vorher Vertreter von Chaimard-Rividor an Saint-Sulpice. Aber es ist natürlich immer auch, dass sich der Organist, der Künstler mit dem Instrument verändert. Und das ist ja auch das Spannende bei uns Organisten. Wir haben ja eben nicht, ich sag mal, unseren Flügel einer bestimmten Marke oder unsere Stradivari-Geige, die darf ich ja so erwähnen hier, sondern wir haben eben immer wechselnde Instrumente. Jedes Instrument hat eine Seele. Jedes Instrument ist eine Persönlichkeit. Manchmal ist dieses Instrument auch in Spannung zu dem Organisten, aber es beeinflusst sich. Ein, ich sag mal, Pierre Pansmay, der in Saint-Denis Organist war, sicherlich nicht in puncto der Traktur das Ideale hatte, was er für seine Improvisation wollte, aber das hat ihn geprägt. Ich finde immer, das ist wirklich dieser innere Dialog der Organist mit seinem Instrument. Das war im Fall von Cochereau, von Vian, das ist bei allen Titularorganisten so. Das Instrument formt einen und gibt einem sozusagen mit dem Heiligen Geist auch wieder neue Musik ein.
Und von Louis Vian, dem Namen, der jetzt auch schon ein paar Mal gefallen ist, er ist in Notre Dame an der Orgel gestorben.
Ja, am Ende eines Konzertes. Er hat noch sein Triptyk, ein wunderbares Werk, gespielt. Der letzte Satz dieses Triptyk ist eine Stèle für ein verstorbenes Kind. Und danach wollte er mit einer Improvisation beginnen über Salve Regina, hat noch den tiefen Ton gespielt und hat dann einen Gehirnschlag erlitten.
Eine ziemlich bewegende Vita hatte ja auch der Louis Vian. Also einmal wirklich fast blind zur Welt gekommen, im Laufe des Lebens dann erblindet Und dann hatte er ja noch irgendwie einen Sturz gehabt oder einen Unfall.
Genau, also Jan ist ein...
Und er hätte eigentlich, er musste sich das Pedalspiel komplett neu beibringen und das war schon hart. Und also normalerweise in vielen Prozent der Fälle hätte man ihm sogar die Beine amputieren müssen. Das ist ihm erspart geblieben, aber er musste sich das Pedalspiel wirklich selber neu beibringen. Und man muss sagen, also der Mann hat, der ist glaube ich auch dadurch sehr stark geprägt worden. Und seine Komposition, gerade die späteren, das ist schon eine richtige Reife, die da aus den Noten rausspricht.
Hätte es einen schöneren oder ikonischeren Tod geben können als beim Konzert in Notre Dame?
Wohl kaum. Also ich denke, das ist gerade für Vian, der mit dieser Orgel so verwachsen war, wirklich ja, besser hätte es für ihn gar nicht kommen können. Und was Jan-Henrik schon sagte, ist ein Komponist mit einer unglaublichen Entwicklungsgeschichte und mit einer Verbindung von seiner persönlichen Biografie, also die auch eine Leidensgeschichte war mit persönlichen Schicksalsschlägen, mit Krankheiten. Das merkt man an dieser Musik, auch wie sie sich entwickelt hat, mit der Chromatik, mit dieser unheimlichen Ausdruckskraft. Ich habe vor 2 Jahren die gesamten Symphonien auf Einladung eines Kollegen in Rom spielen dürfen, habe mich auch ein ganzes Jahr sehr intensiv damit beschäftigt, hatte auch nochmal einen Sabbatmonat, den ich ganz in Frankreich verbracht habe, die Hälfte auch in Paris. Und diese Musik ist wirklich etwas, was, wo man wirklich merkt, also in dieser Symphonie hat er jetzt wieder neue Kraft geschöpft und wirklich durch die Musik auch wieder neuen Mut und neuen Lebensmut bekommen.
Und das ist doch eine gute Gelegenheit, um fast zum Ende unserer Spezialsendung Domradio Musica Louis Vian noch einmal zum Klingen zu bringen. Ansgar Wallenhorst, welches Werk würde sich Ihrer Meinung nach jetzt gut anbieten?
Der Eröffnungssatz der 3. Symphonie, das ist so Vian in seiner vollen Schaffensperiode, komponiert auch nach vielen Schicksalsschlägen im Feriendomizil von Marcel Dupré in Saint-Valery-en-Caux. Ich denke bei dieser Symphonie auch immer ein bisschen an den Atlantik und die mächtigen Kreidefelsen von Etretat.
Allegro Maestoso, der erste Satz aus der 3. Symphonie von Louis Vian und wieder einmal, wie schon so oft heute Abend gespielt, von Olivier Latry an der großen Orgel der Kathedrale Notre-Dame de Paris. Wir sprechen ganz am Ende noch, wir kommen nämlich langsam zum Ende unserer Sondersendung, über das, was diese Orgel über die Kathedrale, über Paris und über Frankreich hinaus vielleicht für eine Bedeutung hat. Vor allem hat sie eine große Bedeutung für Frankreich selbst. Noch einmal Olivier Latry, jetzt im O-Ton aus der schon mehrfach zitierten Arte-Dokumentation. Er sagt:
Die Geschichte der Orgel von Notre-Dame ist untrennbar mit der Kathedrale verbunden. Die Orgel hat alle religiösen Zeremonien, aber auch alle nationalen Feiern in der Geschichte Frankreichs begleitet, seit die Kathedrale existiert.
Was heißt das, Ansgar Wallenhorst? Das ist auch tatsächlich gesellschafts- oder politische Geschichte, die wir hier heute Abend besprochen haben?
Absolut. Es ist wirklich die Kathedrale als Zentrum Frankreichs, der Ile de la Cité. Und alle großen nationalen Zeremonien haben sich dort abgespielt. Wenn wir denken an die Krönung von Napoleon, aber auch, es ist bis heute ja immer wieder die Kathedrale, wo alle großen Staatsakte stattfinden. Beerdigung der Präsidenten. Cochereau erzählt immer wieder von dem besonderen Gottesdienst nach der Ermordung von Präsident Kennedy. Und es ist wirklich ja, ein nationaler Ort auch für ganz Frankreich und alle Franzosen.
Allerdings auch erst wirklich in der Neuzeit geworden. Wenn man mal überlegt, das alte Frankreich, die Könige wurden in Reims gekrönt, beerdigt liegen sie in der Basilique Saint-Denis nördlich von Paris. Und Frankreich bzw. Paris war ja auch nur eine Gründung von Erzbistum Sens und ist dann auch später erst zum Erzbistum geworden. Das heißt, ja mit Napoleon und dann spätestens aber mit dem Roman Notre-Dame de Paris von Victor Hugo, spätestens da wurde eigentlich Notre-Dame wieder zum Leben erweckt und gewann dann für die Neuzeit dieses großartige, dieses Wiederentdecken des Mittelalters. Was diese Kirche zu ihrer Entstehung sicherlich ausgemacht hat, ist, dass Paris zu der Zeit eine, ja, ich würde sagen, Denkfabrik Europas war. Die Entstehung der Scholastik, die Universität von Paris, das war damals das ganz Große. Aber das Nationale eigentlich, das kam erst in der Neuzeit dazu mit Napoleon und dann eben spätestens im 19. Jahrhundert.
Emmanuel Macron, der Staatspräsident Frankreichs, hat sich relativ schnell geäußert zum Brand der Kathedrale, hat gesagt: Ein Stück Frankreich steht mit in Flammen. Immer wieder wurde auch die Kathedrale als Herz Frankreichs und Herz Europas bezeichnet. Jetzt haben wir diese Sendung, Ansgar Wallenhorst, genannt das musikalische Herz Frankreichs. Ist das zu hoch gegriffen?
Ich denke nicht. Das ist schon wirklich ein ganz großer Fixpunkt für die Musik in Frankreich, für die Orgelmusik vor allen Dingen. und auch für die Chormusik. Man muss auch bedenken, dass natürlich die Entstehung unserer ganzen mehrstimmigen Musik auf Notre-Dame mit zurückgeht, wenn wir an Perrotin und Léonard denken. Die ersten Musiker, die diese Kathedrale im 13. Jahrhundert sozusagen mit Klängen gefüllt haben, da ist die Entstehung wirklich aus dem einstimmigen gregorianischen Choral in die Mehrstimmigkeit. Und in Notre-Dame haben sich eben wirklich auch diese Stile entwickelt, bis hin zu dem, was heute auch an zeitgenössischer Musik gemacht wird. Auch Notre-Dame vergibt ja immer wieder Kompositionsaufträge an Komponisten unserer Tage. Und es ist wirklich bis heute ein Stück Musik und auch Kirchenmusikgeschichte, die in Notre-Dame sozusagen kulminieren.
Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch in unserer Sondersendung Domradio Musiker. Ansgar Wallenhorst, der in Paris studiert hat und jetzt Kantor in St. Peter und Paul in Rating ist, und Jan-Henrik Stehns aus der Domradio-Redaktion Theologie waren heute zu Gast hier in Domradio Musiker. Mein Name ist Matthias Friebe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Gleich im Anschluss, wie immer, um 22 Uhr das Nachtgebet mit Weihbischof Ansgar Puff hier im Programm. Und ganz am Ende steht natürlich nochmal Musik. Und das ist jetzt Musik, die vielleicht schon die allermeisten gehört haben. Wir hören das Finale der 5. Symphonie von Charles-Marie Widor, die berühmte Widor-Toccata.